Verbrechen. Der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krone Verbrechen mit Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina.
Servus.
Und mir, ich bin Mischa Kronenfels von Krone Hit. Heute geht es wieder einmal um einen spektakulären Fall, diesmal aus der Steiermark. Es ist der 12. Februar 2014. Es geht um den 54-jährigen Heinz Egger. Ein großer, kräftiger Mann, der an diesem Mittwoch die Lottozahlen aufschreibt, danach seine Wohnung verlässt und danach war der nicht mehr gesehen. Bevor wir darauf eingehen, Martina, was aus Heinz Egger wurde und was da wirklich konkret passiert ist, was waren die nächsten Schritte, die möglicherweise Verwandte gesetzt haben?
Ich will das mal gleich vorweg sagen, also der war sehr, sehr reich, also er war Millionär, hat aber sehr, sehr zurückgezogen gelebt. Er hat auch dieses Geld geerbt von seinen Eltern, hat eigentlich überhaupt nichts getan, damit hat auch kein besonders aufwendiges Leben geführt. Er hat eine Eigentumswohnung gehabt, eben in Graz, und hat eben wirklich, also sehr für sich, und war auch eher ein introvertierter Typ. Und es war so, dass er immer am Samstag zu seiner Tante gegangen ist, um ihr dort die Wäsche zum Waschen hinzubringen, und sie hat auch für ihn immer gekocht. Und das war jeden Samstag so. Und wenn er mal nicht konnte, weil er krank war oder so, dann hat er bei dieser Tante angerufen, weil er war auch zuverlässig. Das hat aber damals eben nicht getan. Also, und dann war eben der 15. Februar 2014 und er kommt nicht zu seiner Tante. Woraufhin die Tante sofort irgendwie nervös geworden ist und sich gedacht hat, mit dem muss irgendetwas passiert sein. Und sie ist dann sehr rasch zur Polizei gegangen. Also sie hat dann noch versucht, ihn irgendwie zu erreichen. Sein Handy war abgeschaltet, weil er hat nicht aufgemacht bei seiner Wohnung. Und sie ist dann gleich zur Polizei gegangen. Also sie muss das sehr eindrücklich gemacht haben, also dass sie da wirklich gesagt hat, ja, also da muss hundertprozentig etwas passiert sein, weil das würde mein Neffe nicht tun, dass er da einfach nicht kommt. Also die Polizei hat dann wirklich sehr rasch reagiert und hat diese Erzählungen der Frau ernst genommen und hat von ihr ja eigentlich nicht besonders viel erfahren, sonst außer, dass er eben über ein wirklich sehr, sehr großes Vermögen verfügt. Und das war so der erste Verdacht, der bei den Kriminalbeamten dann aufgekommen ist, dass möglicherweise sein Verschwinden etwas mit seinem Vermögen zu tun haben könnte. Dann hat man natürlich in seinem Umfeld recherchiert, wo könnte er sein. Unter anderem hat der Hausarzt gesagt, ja, er könnte möglicherweise in einem bestimmten Wellnesshotel sein, war er nicht. Ein Freund hat gesagt, ja, also er hat ein Lokal gehabt, das er öfters besucht hat. Dort hat man auch Nachforschungen angestellt, war er nicht. Dieser Freund hat aber auch erzählt, eben dadurch, dass der Heinz Egger sehr wenige Freunde hatte, war es ihm auffällig, wenn er doch über irgendjemanden gesprochen hat, dass er sich mit jemandem häufiger getroffen hat. Und dieser Freund von ihm, der eigentlich sein einziger Freund war, hat erzählt, ja, da gab es eben zwei Männer, das sind seine Bankberater, und er sagt immer, das sind so liebe junge Männer und die kümmern sich ein bisschen um ihn und die sprechen immer so nett mit ihm und auch, dass er immer gesagt hat, dass er sich mit ihnen mitunter trifft. Es wurde dann ermittelt, also dass es da mehrere Banken gab, wo er sein Vermögen verteilt gehabt hat. Man ist aber dann relativ rasch auf besonders eine Bank gekommen. Da gab es zwei junge Bankbeamte. Also einer war damals zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alt, der andere 29. Man muss auch sagen, es hat bei dieser Geschichte also viel dazu beigetragen, dass das alles, was wir jetzt noch nachher dann besprechen werden, überhaupt aufgeklärt werden konnte, dass da wirklich eine gute Kriminalbeamtengruppe am Werk war und die halt wirklich ein gutes Gespür hatten, dass bei diesen zwei Bankbeamten, also dass sich die, obwohl sie ja jetzt nichts Verdächtiges gesagt haben, also in dieses, das waren ja keine Verhöre eigentlich, es waren Vernehmungen, zu fragen, wann hat man den das letzte Mal gesehen oder was war da, aber irgendwie schon so ein bisschen unbestimmtes Gefühl, es war auch, aber das wurde damals noch nicht damit in Zusammenhang gebracht, einer der beiden hatte damals gerade fürchterliche Rückenschmerzen, ja, also einen Bandscheibenvorfall, ein junger Mann, also ist bei der Vernehmung im Bett gelegen, ja, und also dann hat man begonnen, also wirklich umfangreich zu ermitteln, ist dann draufgekommen, durch Handyortungen zum Zeitpunkt des Verschwindens vom Heinz Egger vor seinem Haus war auch ein englisches Prepaid-Handy eingeloggt. Und dieses englische Prepaid-Handy war wiederum in Verbindung mit diesen Bankbeamten, also über diese Spuren ist man da irgendwie darauf gekommen. Dadurch sind diese zwei halt wirklich in den Fokus gekommen. Man hat sie dann beschattet. Dabei hat sich nicht viel ergeben, aber sie haben sich doch auch ein wenig auffällig benommen, weil sie sind wild gestikulierend irgendwie mit dem Auto herumgefahren, also in der Nacht, haben sich getroffen oder zu so Spaziergängern. Also man hat schon gemerkt, dass die über irgendetwas zu reden haben miteinander, ja. Also was sie normal in der Bank nicht besprechen können oder in einer Mittagspause. Und dann hat es halt einen irrsinnigen Zufall weitergegeben. Ja, man hat dann herausgefunden, dass einer dieser Bankbeamten in der Nacht an der Peripherie von Graz, da gab es so eine Containerfirma, da kann man Container mieten, um irgendetwas zu lagern dort. Und wenn man dort in der Nacht aber rein will, dann muss man bei einer Notfallnummer anrufen, weil der Schranken wird geschlossen. Mhm. Und dann wird dieser Schranken wieder aufgemacht. Und diese Notfallnummer wurde angerufen von einem dieser beiden jungen Männer. Das war dann schon auffällig, weil man sich gedacht hat, was ist denn, was haben die denn dort gemietet gehabt? Dann wurde dieser Containerbesitzer vorgeladen, dann hat man den Container durchsucht, den die zwei gemietet hatten und hat dort DNA gefunden.
Diese DNA hat ein Spürhund gefunden. Das war nur ganz ein kleiner Fleck, wie im aktuellen Krone-Verbrechen-Magazin nachzulesen ist. Und die DNA stammte von Heinz Egger. Und somit wusste man, da handelt es sich vermutlich um ein Gewaltverbrechen. Und dann kamen unglaubliche Details ans Tageslicht. Wo fangen wir da am besten an, Martina?
Vielleicht fangen wir an dem Abend an, wo der Heinz Egger verschwunden ist.
Was konnte man da rekonstruieren?
Dem ganzen Treffen, also da hat es eben ein geplantes Treffen gegeben, also zwischen diesen zwei Bankbeamten und zwischen ihm, weil er kurz davor draufgekommen war, dass es irgendwelche Unregelmäßigkeiten auf seinen Konten gibt, eben die er bei dieser Bank angelegt hat. Und hat halt sich das nicht erklären können und wollte eben mit diesem Bankbeamten darüber sprechen. Die hatten das Geld abgezogen. Der eine hat damit eine große Hochzeit für sich bezahlt. Sie haben sich einfach bedient an dem vielen Geld und haben geglaubt offensichtlich, dass das nicht auffallen würde, weil er eh so viel Geld hat. Wie gesagt, es ist ihm aber aufgefallen und er wollte mit denen reden, was mit dem Geld passiert ist und war da wirklich zu vertrauensselig. Und sie haben ihn abgeholt mit einem Auto und sie hatten vorher schon seinen Mord beschlossen gehabt. Also es war ein Seil in dem Auto, es war auch der Container vorher schon gemietet, der ja für sonst keinen Zweck dort war, ja. Es gehen die Aussagen von diesen zwei Männern auseinander. Also jeder beschuldigt den anderen, dass er den Mord begangen hätte. Also die Staatsanwaltschaft hat am Ende dann gesagt, ja, die haben ihm einfach beide begangen und das ist jetzt eigentlich ziemlich egal, wer von den beiden jetzt das Seil genommen hat. Es war so, dass der Heinz Egger dann mit diesem Seil erdrosselt wurde.
Im Auto noch?
Ja. Im Auto oder vermutlich. Ein Stückchen außerhalb. Mhm. Vielleicht hat man einen Zwischenstopp gemacht. Also es gibt ja da so unterschiedliche Angaben dieser zwei Männer, dass man es nicht wirklich weiß, wie das genau stattgefunden hat. Auf jeden Fall dürfte schon tot gewesen sein, wie er dann in diesem Container angekommen ist und dort wurde er dann von diesen zwei Männern reingeschleppt aus dem Auto. Drum hat sich auch der eine einen Bandscheibenvorfall zugezogen, durch dieses schwere Tragen dieser Leiche. Das hat er dann nachher auch zugegeben. Drum war er eben bei dieser ersten Vernehmung so schlecht benannt.
Was für eine bizarre Geschichte innerhalb dieser ganzen Mordgeschichte. Die Leiche wird nun in diesen Container am Rande von Graz geschleppt und dort weitere unglaublich bizarre, grauenvolle Details, wie dieser Mann minutiös zerstückelt.
Ja, eben von dem, der nicht den Bandscheibenvorfall hatte, der andere hätte ja mithelfen sollen, hätten das ja zu zweit machen sollen, jetzt hat das der eine gemacht. Man muss sich auch vorstellen, also diese extreme Kaltblütigkeit, also der hat ja mehrere Tage gearbeitet.
In diesem Container, das muss man sich vorstellen, wie so ein Schiffscontainer, beziehungsweise einen, den man auf den LKW hochlädt.
Ja, und währenddessen er da sozusagen ständig mit dieser Leichenzerstückelung beschäftigt war, hat er sich mit einer Geliebten getroffen.
Zwischendurch,
weil er war Valentinstag. Er hat ein Hotelzimmer gemietet gehabt und die haben da romantische Stunden verbracht und ist dann aber gleich wieder zurück in diesen Container und hat mit seiner Arbeit weitergemacht. Also man muss sich vorstellen, wie völlig absurd, welcher Gefühlskälte das alles gemacht wurde. Also da mit dem Grausamsten beschäftigt zu sein, ja, oder das Grausamste getan zu haben und danach einfach kurz dazwischen in ein Stundenhotel zu gehen.
Was man heute natürlich weiß, ist, was mit diesen Leichenteilen geschehen ist. Vielleicht erklärst du das ganz kurz. Die wurden nicht einfach entsorgt, sondern kleinteilig einbetoniert.
In Kübeln. Und das war auch schon von Anfang an der Plan, die dann hauptsächlich in der Mur zu versenken an bestimmten Stellen, also wo sie nicht mehr auftauchen würden. Und da war es dann so, da konnte ja dann auch dieser Zweite nicht helfen. Also das musste dann der eine wieder tun. Der konnte das aber alleine nicht. Es ist natürlich auch seltsam, diese zwei Männer haben dann sofort irgendwie gefunden in der Unterwelt einen Russen, der dafür bekannt ist, also das ist, dieser ganze Fall ist ja so frappierend, wenn man sich denkt, was es da alles gibt. Also die haben da relativ leicht dann einen Russen gefunden, einen in Österreich lebenden Russen, der auf die Art so etwas sein müsste wie ein Tatort-Cleaner, wie wir sonst aus Filmen nur kennen. Also der hat dann mit dem diese Leichenentsorgung unternommen. Das wurde dann auch später, ich will das kurz sagen, weil dieser Mann wurde ja dann auch ausgeforscht. Der hat dann gesagt, die zwei Bankbeamten haben ihm erzählt, also dass da angeblich alte Möbelstücke in diesen Eimern wären, was natürlich Unsinn war. Und die wollen sie unauffällig verschwinden lassen. Also das war schon sehr, sehr unglaubwürdig, ja. Und er hat sich dann herausgeredet und hat gesagt, er hat schon gemerkt, dass da quasi Leichenteile drin sind, aber er hat sich gedacht, das ist von geschächtetem Vieh. Was natürlich auch eine komische, aber konnte ihm das Gegenteil nicht beweisen.
Geschächtetes Vieh, weil, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen, diese zwei Bankbeamten türkischstämmig sind.
Ja.
Ja. Wie konnte man diesen beiden nun, du hast es schon angedeutet, dass es fantastische Recherchen der Polizei waren, die Tat nachgewiesen werden?
Wie man diese DNA gefunden hat, hat man wirklich auch einen Verhaftungsgrund gehabt. Der eine hat zuerst einmal nicht gestanden, aber natürlich ist das Ganze dann rausgekommen. Es gab natürlich dann auch Umfeldrecherchen. Da hat zum Beispiel die Frau von diesem Mann, der die Leiche zerstückelt hat. Die hat gesagt, er ist da zwischendurch einmal heimgekommen und hat zum ersten Mal in seinem Leben, also das durfte sie nicht sehen, weil sie war sonst immer dafür zuständig, die Wäsche zu waschen. Mhm. Und da hat er sie nicht ranlassen an die Waschmaschine. Er hat gesagt, er macht das diesmal selbst, hat da Wäsche reingegeben und hat aber dadurch, dass er sich überhaupt nicht damit ausgekannt hat, so viel Waschmittel genommen, dass die Waschmaschine übergegangen ist und dass da halt eine riesen Wirtschaft dann war und Schaumberge waren im ganzen Badezimmer. Und diese Frau hatte dann eben noch das Ganze fotografiert gehabt, weil sie das einer Freundin damals geschickt hat. Und da hat man den Zeitstempel gesehen von dem Foto. Also man hat gesehen, dass das genau zu der Zeit war, aber auch wo der Heinz Egger zerstückelt wurde.
Ein weiterer bizarrer Fakt, wenn es dermaßen ungewöhnlich ist, dass ein Mann die Wäsche wäscht, dass es dazu führen kann, dass Täter überführt werden.
Das Motiv war natürlich eindeutig. Also die beiden hatten eben Geld dem Heinz Egger entwendet.
Wie viel handlässig?
Es waren 232.000 Euro insgesamt, die sie ihm entwendet hatten. Sie hatten es eigentlich für lauter Unsinn ausgegeben, ja. Um sich einfach ein luxuriöses Leben zu machen, das sie sich sonst hätten nicht bieten können selbst. Irgendwie haben sie halt geglaubt, dass der nie draufkommt. Und sie haben geglaubt, sie haben in ihm immer ein einfaches Opfer gefunden.
Nun wird den beiden der Prozess gemacht und währenddessen tauchen auch diese Leichenteile, die in der Mur versenkt wurden, auf. Was und wie findet man das?
Ja, es hat da immer wieder große Suchaktionen gegeben, eben mit Polizeitauchern, ja, an verschiedenen Stellen. Es war eben sehr schwierig, diese Leichenteile zu finden. Die sind dann teilweise auch noch nach dem Prozess welche gefunden worden. Einige davor. Bis jetzt ist aber ein Teil des Rumpfes verschwunden.
Man sieht auch ganz gut in dem Artikel, den du geschrieben hast für das Magazin Krone Verbrechen, wie das ungefähr aussieht. Man muss sich ja das so vorstellen, dass diese Leichenteile nicht einfach lose am Grund der Mur liegen, sondern natürlich in Blöcken einbetoniert sind. Und um diese Beweisstücke, die Leichenteile nicht zu beschädigen, hat man die zuerst mit einer Computertomographie gescannt sozusagen, um zu schauen, was da drinnen ist. Und erst danach hat man sie wahrscheinlich mit einem Meißel geöffnet, oder?
Ja, das hat der Chefermittler, der Dirnberger heißt, also der hat da selber bei allem mitgetan, bei diesen ganzen Suchaktionen. Es war dann so, also dass diese Kriminalbeamtengruppe überhaupt ausgezeichnet worden ist, dann im Jahr danach für hervorragende Leistungen, für die beste Ermittlungsarbeit in diesem Jahr, ja, im Jahr 2014. Was auch wirklich zu Recht war, weil es war eigentlich ein fast perfekter Mord.
Aus einem Motiv heraus, das auch in deinem Artikel als besonders niedriges Motiv bezeichnet wird, nämlich Geldgier. Zu wie vielen Jahren wurden Sie verurteilt?
Also der eine Täter zu 19 Jahren Haft, der andere zu lebenslanger Haft. Mhm. Der die lebenslange Haft bekam, er hat auch noch sich in Widersprüche verwickelt. Also man hat dann wirklich angenommen, dass er den Heinz Egger erdrosselt hat. Wahrscheinlich war das auch der Grund, dass er lebenslang bekommen hat und der andere nur 19 Jahre. Die beiden sitzen seitdem in Haft. Einer der beiden wurde in die Türkei überstellt und verbüßt dort seine Haftstrafe.
Martina, was wurde aus den Leichenteilen, die einbetoniert in der Mur versenkt wurden?
Die wurden dann gesammelt und die wurden dann bestattet. Also der Heinz Egger wurde dann im Familiengrab bestattet.
In Graz.
In Graz, ja, seine sterblichen Überreste, was halt noch von ihm übrig geblieben war.
Ein besonders grauenvoller Fall endet an dieser Stelle mit unglaublich vielen bizarren Wendungen und Details, die du uns hier mitgeteilt hast, Martina. Danke für diesen Fall, der in Krone Verbrechen im aktuellen Magazin nachzulesen ist.
Das Magazin, möchte ich auch noch kurz sagen, ist seit 25. Oktober am Markt. Ist weiterhin noch erhältlich in den Trafiken, auch natürlich über krone.at. Und ich möchte auch noch hinweisen auf unsere Newsletter, aber bitte du das, du machst das ja immer so schön.
Jeden Montag kommt ein frischer heraus von der Martina handverlesene Geschichten, zusammengefasst und beschrieben. Also wer von True Crime einfach nicht genug bekommen kann und nicht alle zwei Wochen auf eine neue Podcast-Episode warten will, jeden Montag Newsletter Krone Verbrechen von Martina Prehwein auf krone.at zu abonnieren. Ich wünsche dir noch schöne Weihnachten, Martina.
Und ich dir auch.
Wir hören einander wieder in zwei Wochen.
Ciao.
Krone Verbrechen, der Podcast.